Ein kleines Experiment mit Hightech hier heute Abend. Versuche das zu ignorieren, sonst fühle ich mich befangen und beeinflusst mich dann untergründig. Schwierig, ne? Das zu ignorieren oder sich vorzunehmen, das zu ignorieren. Etwas zu ignorieren, was man nicht ignorieren kann. Aber trotz alledem, heute Abend habe ich mir vorgenommen, ein Thema anzusprechen, was ich eigentlich regelmäßig mache, so in diesem Stadium des Retreats, immer wieder, auch weil ich es wichtig finde. Das ist das Thema der Motivation im Zusammenhang mit der spirituellen Praxis, der Dhamma-Praxis. Und gestern Abend habe ich kurz auch eine Art von, man könnte sagen, Motivation, eine Absichtserklärung, ne, angesprochen, im Zusammenhang davon erstmal, dass man sich zugesteht, anerkennt, dass man also das Potenzial besitzt als Mensch, ne, wirklich zu erwachen. Wenn man das nicht tut, ich meine, dann hat man von Anfang an schlechte Karten. Ne, wenn man denkt, ach, ich weiß nicht, ob das ich, ne, und sich gleich von Anfang an in solchen Zweifeln und so weiter verknotet, dann kommt das gar nicht gut. Aber wenn das ist, wenn wir uns das Statement erstmal selbst an unsere eigene Adresse gerichtet haben, dann eben, was dazu kam gestern, war dann der Hinweis eben in der direkten Anwendung, in der Umsetzung, dass man zunächst einmal sich in die Lage versetzt, vorurteilslos oder auch urteilsfrei die Dinge zu betrachten, die in der eigenen Geistesschau sozusagen auftreten, den Dingen, wie habe ich es ausgehört, den Dingen erlauben oder den Dingen zu gestatten, so zu sein, wie sie sind. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, ein sehr guter Einstieg überhaupt, sich mit Dingen dann vielleicht auch zu beschäftigen, sich Dingen zu widmen, die durchaus auch manchmal herausfordernd sein können. Wenn wir so mit solchen Absichtserklärungen, Motivationen und so weiter nicht arbeiten, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass wir immer in so einer oszillierenden Haltung sind, immer so hin und her, soll ich nicht und so weiter. Ne? Und vielleicht so nach Gefühls- und Gemütsstimmung, Gemütslage zu gehen. Ne? Heute fühle ich mich nicht danach, ich habe genug am Hut, ich muss mich jetzt nicht auch noch mit diesem Thema rumplagen und so weiter und so fort. Und alle möglichen Ausflüchte natürlich parat, wenn es dazu kommt. Aber wenn wir jetzt vielleicht noch grundlegender fragen, ne, was führt überhaupt uns zur Meditation oder zur Geistesschulung? Und heutzutage scheint es einfach ein riesiges Bedürfnis zu geben nach Meditation. Ne? Es ist ein großes Wort und überall taucht es auf, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Achtsamkeitsschulung, sondern auch ganz allgemein, einfach weil bei vielen Menschen das Bedürfnis da ist nach mehr Ruhe vielleicht, Ausgeglichenheit. Ne, sind sehr viele Klagen, hört man über die Hektik und Betriebsamkeit der Welt und dass das Tempo eher zunimmt, als dass es abnimmt, dass die Leute sich gestresst fühlen und so weiter und dass alles ihnen zu viel wird, die ganzen Anforderungen, die moderne Zeit an sie stellt. Und ja, das ist durchaus natürlich ein Punkt und auch ein berechtigtes Bedürfnis, eben aus diesem Rat Race sozusagen auszusteigen, wenigstens temporär. Aber ne, hilft das letztendlich? Muss man nicht vielleicht irgendwie bei der Motivation noch ein bisschen tiefer ansetzen, dass es wirklich dann auch, wenn wir uns mit unseren eigenen inneren Eindrücken beschäftigen, wirklich dann eine transformative Kraft entfalten kann? Und nicht nur so ein Break ist, den wir nehmen ab und zu vom Alltagsleben. Ne? Das Kloster kann man auch so benutzen. Ne? Haben eine Pause, steigen aus für eine Woche aus einem vielleicht stressigen Alltag, sehr betriebsamen Alltag. Und erhoffen uns, dass also die Ruhe, die Sammlung, die Stille und vielleicht auch die ein oder andere Einsicht uns dazu bringt, dass dann unser Leben vielleicht hinterher anders aussieht. Kann sein, ne? Durchaus möglich, sicher möglich, dass innerhalb einer Woche transformierende Dinge passieren können. Aber ich denke, vielleicht sollte man sich so die Motivationsfrage noch grundsätzlicher stellen. Wenn wir wirklich unsere Existenz uns ganz allgemein anschauen, unsere menschliche Existenz, es geht dann noch mehr auf ein rudimentäres Level zurück. Und ich erinnere mich daran, eine Geschichte, ich habe, als ich in Thailand lebte, vor einigen Jahren in einem Kloster gelebt und mit einem Ajahn, mit einem Lehrer zusammen, der auch sehr ungewöhnliche, der ist jetzt ein sehr angesehener Lehrer in Thailand mittlerweile, der auf sehr ungewöhnliche Weise zum Dhamma gekommen ist. Er war interessanterweise gar nicht so ein thailändischer Buddhist, also in seiner Lebensauffassung als junger Mann. Er hatte zwar einen Vater, der sehr im Dhamma war und sehr devot war, aber er selbst hatte sehr weltliche Ambitionen. Er wollte also studieren, in Amerika studieren, hatte sogar schon ein Stipendium bekommen für, was hat er vorgehabt, Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau, wie sagt man dazu, Landschaftsbauarchitektur, ne? Landschaftsgestaltung, und war also voll auf Kurs auf so einem sehr, könnte sagen, ganz normalen, weltlichen, vielleicht Karriereorientierung. Er lebte zu der Zeit noch, hatte seine Schule gerade abgeschlossen, lebte noch in Bangkok zu der Zeit. Und eines Tages ist etwas sehr Überraschendes passiert. Da saß er in einem Bus, einem ganz normalen Bus in Bangkok, und fuhr von einem Ort zum anderen. Und plötzlich kam ihm so eine Vision, auf dieser mitten, ne, bei einem helllichten Tag, ein ganz normaler Bus, ganz normale Menschen um ihn herum, und plötzlich veränderte sich seine Wahrnehmung, und alle die Menschen, die da in dem Bus mit ihm zusammen waren, die verwandelten sich in Skelette. Also wirklich, für ihn war dies, seine Wahrnehmung war, ne, plötzlich saßen in dem Bus lauter Skelette. Und dann der Gedanke kam, dieser Bus, der fährt nirgendwo hin, ne? Der Bus Endstation ist also das, wofür die Skelette stehen. Endstation ist der Tod. Und da er zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine dharmische Schulung hatte, also er ein sehr weltliches Leben geführt hatte, allerdings eins muss man sagen, er war ein sehr, von seiner Natur her, ein sehr ethisch integrer Mann. Er hatte also wirklich eine natürliche, ein sehr hohes Level an Sila, an Ethik. Ganz, vielleicht war das der familiäre Einfluss, der Einfluss des Vaters, das kann, und so weiter, das kann schon gewesen sein. Aber sonst, er hat sich nicht überhaupt nicht mit Meditation und Geistesschulung formell beschäftigt. Und das war natürlich ein überraschendes Erlebnis für ihn. Und im Buddhismus spricht man manchmal davon, dass solche Visionen, die bezeichnet man manchmal als Nimittas, geistige Bilder, die auftauchen können. Ja, die können alle möglichen, es können, müssen nicht unbedingt jetzt solche Bilder sein, es können auch durchaus dann erbauliche Nimittas sein, die kommen. Zum Beispiel später, als er dann schon längere Zeit Mönch war, hat er in der Meditation einen Nimitta gehabt, wo sein Körper zu Gold wurde. Sein gesamter Körper, sein physischer Körper wurde zu Gold, wie eine Buddha-Figur in Thailand. Ja, für uns hört sich das alles sehr kurios an. Aber ne, diese Berichte so über diese Station in seinem Leben, die waren eigentlich auch nicht öffentlich. Er wollte das auch nicht, dass das publik wurde und über ihn verbreitet wurde. Aber so als Gast, da hatte man ein paar, damals gab es eben noch Tapes, ein paar Tapes, die konnte man sich anhören, wo so sehr detailliert beschrieben wurde, wie so sein Werdegang war. Und also dieses Erlebnis da mit den Skeletten im Bus, das ist nicht nur einmal passiert, das ist mehrmals passiert, innerhalb von ein paar Wochen oder so. Und er hat wirklich gedacht, er wird so ein bisschen verrückt. Ne? Er hat gedacht, also irgendwas, ich ticke nicht ganz richtig. Oder? Irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann aber hatte er eine, ich weiß nicht, wo sein Vater sich befand zu der Zeit, hatte er eine Nachbarin, die ihm wohl sehr zugewandt war, eine ältere Dame, mit der er sich unterhalten hat darüber. Und die hat ihm dann empfohlen, ich hätte da einen Tipp für dich, also ich kenne zwei sehr gute Lehrer, Dhamma-Lehrer in Thailand, da kannst du mal hingehen und dich mit denen darüber unterhalten. Und das war eben Ajahn Mahabua und Ajahn Chah. Und er hat sich dann aus mehr oder weniger zufälligen Gründen, könnte man sagen, dafür entschieden, zu Ajahn Chah zu gehen, ein ganzes Stück weg von Bangkok, eine Übernachtzugreise. Und hatte auch zu dem Zeitpunkt dann so in seinem Herzen auch eine ziemliche Verzweiflung. Er dachte, was ist mit mir los? Es ist irgendwie nicht ganz richtig, was da so abgeht. Also wenn das ist, worauf das Leben hinführt, was ich da gesehen habe, was ich da bemerkt habe und mit den begleitenden Gefühlen, die ich dabei empfunden habe, dann ja, muss ich irgendwas tun. Was kann ich tun? Und okay, die Geschichte ist sehr viel länger und ich habe auch nicht mehr alle Einzelheiten parat. Aber wohin das dann führte am Ende war, dass er also sich dann in U-Bahn aufgehalten hat, mehrmals in das Kloster von Ajahn Chah gegangen ist und irgendwann dann Ajahn Chah gebeten hat, ihm also die Ordination zu geben, ihn also als Mönch in die Gemeinschaft aufzunehmen. Und Ajahn Chah hat ihn dann gefragt, als er sich dann vor ihn hingekniet hat und verbeugt hat und darum gebeten hat. Und er konnte dann oft so sehr bohrend sein und ihn gefragt, warum willst du denn Mönch werden? Und daraufhin hat dieser Ajahn gesagt, ich möchte nicht mehr geboren werden. Und das ist im buddhistischen Zirkel eine politisch korrekte Antwort, oder buddhistisch korrekte Antwort, das zu sagen, ich möchte nicht mehr geboren werden. Das kann jeder sagen, ein Papagei kann das sagen. Aber so jemand wie Ajahn Chah, der hatte natürlich auch ein Gespür für die Person dahinter, die also dieses Statement machte. Und er hat sofort bemerkt, aha, das kommt vom rechten Platz, ne? Das kommt vom rechten Ort in diesem Mann, der meint das wirklich ernst, ne? Das ist real. Das ist nicht irgendwie eine buddhistische Plattitüde, die er da von sich gibt, sondern der möchte das wirklich. Und er hat ihn dann auch ohne weiteres dann kurze Zeit später in den Orden aufgenommen. Und interessanterweise, aufgrund auch dieser Vorkommnisse vor der Ordination, er wusste natürlich, hatte er eigentlich schon sein Meditationsthema schon mitgebracht. Es ging darum, es ging so um Tod und Vergänglichkeit, das war so sein Thema, ne? Zerfall aller bedingten Phänomene, wie wir immer so schön sagen im Buddha Dhamma, das war so sein Meditationsthema und damit hat er sich auch dann auf den Weg gemacht und da er eben ein Bangkok-Boy war, er war also nicht einer dieser kräftigen Jungs, die da oben im Nordosten des Isan in Thailand leben, die sehr viel überschüssige Energie haben und oft von ihren Lehrern angehalten werden, auch einen ziemlichen guten Teil des Tages mit physischer Arbeit zu verbringen. Ne? Und die kann man nicht einfach aufs Meditationskissen setzen und sagen, jetzt meditiert mal schön 12 Stunden oder 15 Stunden am Tag, dann platzen die, gehen die in die Luft. Das ging bei denen nicht. Aber bei diesem Ajahn, der diesen Hintergrund nicht hatte, der hat dann auch Ajahn Chah gleich gebeten, ich möchte also in ein anderes Kloster, wo ich mich einfach ein bisschen mehr zurückziehen kann und mich diesem Thema widmen kann. Und Ajahn Chah hat dann auch gleich interessanterweise zugestimmt. Normalerweise war das nicht leicht, die Zustimmung von Ajahn Chah zu erhalten, wenn man irgendwelche Sonderwünsche hatte. Der hat einen dann ganz schön auf den Zahn gefühlt. Aber in diesem Zusammenhang der kommt nicht nur vom rechten Platz, was seine Anfrage angeht, in den Orden aufgenommen zu werden, sondern der weiß auch eigentlich, was er zu tun hat. Ne? Der braucht gar nicht groß weitere Instruktionen. Und das ist natürlich vielleicht für viele von euch eine interessante Geschichte oder vielleicht macht sie euch etwas perplex, weil es doch ein bisschen etwas ist, was in unseren kulturellen Breiten nicht so häufig vorkommt. Solche Dinge, das hören wir nicht sehr oft, oder? Aber es verbindet uns einfach mit einem sehr wichtigen Thema. Das Thema der Motivation für die Dhamma-Praxis, für die spirituelle Praxis. Und natürlich in seinem Zusammenhang war diese Motivation eine klassische. Da gibt es auch dann wiederum eben natürlich ein Pali-Wort dafür. Samvega heißt das. Also dieser, Das wird auch oft als spirituelle Emotion bezeichnet, also eine förderliche Emotion, Samvega. Und es ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Samvega ist zunächst einmal eine Perplexität, dass wenn man die Realität unseres Daseins erkennt, also wirklich ganz nüchtern erkennt, ah, oh, so sieht es aus. Ne? Da fährt der Bus hin. Der fährt nirgendwo hin. Ne? Der Endstation ist Zerfall aller bedingten Phänomene. Und dann natürlich auch eine gewisse Bestürzung, dass man selbst in dieser geistigen Haltung gefangen gewesen ist, involviert gewesen ist, das zu verleugnen, dass es so ist. Ne? Dass man davon ausgeht, ach, das geht immer einfach ganz munter und locker weiter, so wie es jetzt läuft. Wenn es jetzt eben vorausgesetzt einigermaßen rund und gut läuft. Ne? Wenn man noch nicht einen der Devadutas, der Himmelsboten, auf der Türschwelle gehabt hat, die gesagt hat, halt, möchtest du mal hinschauen, möchtest du mal schauen auf Altern, Krankheit und dann eben Tod, Vergänglichkeit. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann sind wir sehr oft sehr gerne und schnell involviert in so oberflächlichen Aktivitäten des Lebens. Ne? Oder sind sehr gerne auch bereit, Dinge aufzuschieben, zu sagen, später und ne, wenn ich dann mal die Kinder groß sind oder wenn ich pensioniert bin oder vielleicht noch früher, dass man die dringlichen Dinge eigentlich dann ganz gerne aufschiebt. Einfach weil man sie in seiner ganzen Vollständigkeit, auch in seiner Dringlichkeit und auch existenziellen Wucht, könnte man sagen, noch nicht anerkannt hat. Und man kann sich ja auch nicht dazu zwingen. Ne? Aber wenn ich euch das jetzt so erzähle und darbiete als Geschichte, ja, das kommt bei euch unterschiedlich an, da bin ich mir sehr sicher. Ne? Jeder hat da seine eigene Resonanz auf solche Dinge. Und trotz alledem, wie immer es auch sei, wie immer die Resonanz sei, ist es sehr wichtig, sich dieses Thema, denke ich, vor Augen zu führen. Ne? Diese Dringlichkeit vielleicht, wenn wir uns das Thema Vergänglichkeit und Tod vor Augen führen, dann bedeutet das vielleicht ein Hinweis darauf, sich damit mal ein bisschen proaktiver zu beschäftigen. Es nicht einfach nur so laufen zu lassen und irgendwo zu denken, anzunehmen, ja, das kommt dann irgendwann. Und dann kann ich mich ja immer noch darum kümmern. Nee, es kommt nicht irgendwann, es ist jetzt schon da. Es passiert jetzt. Diese Dinge sind jetzt unmittelbar in unserer Existenz, so wie sie jetzt ist, eingebettet. Vergänglichkeit ist jetzt da. Die Möglichkeit, dass unser Leben zu Ende geht, ist jetzt da. Niemand kann davon ausgehen, dass er morgen wieder hier sitzen wird. Ganz mal nüchtern ausgedrückt. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Ne? Wenn man es ganz genau betrachtet, ist es so. Wir können davon nicht ausgehen. Viele von euch kennen aus eurem Bekanntenkreis Geschichten von Menschen, die eine Diagnose gehabt haben, zum Arzt gegangen sind und man kriegt eine Krebsdiagnose, Tumordiagnose und dann geht das sehr schnell, bis man am Ausgang steht. Und niemand ist davor sicher. Ne? Das ist einfach diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, die es anzuerkennen gibt. Und diese Ungewissheit und Unsicherheit, die kann durchaus ein Motivationsfaktor sein. Die kann uns ein bisschen alarmieren, sagen, hey, wie sieht's aus? Hast du deine Prioritäten richtig gesetzt im Leben? Was sind deine Prioritäten? Ne? Versuchst du die spirituelle Praxis, die Übungen und so weiter, die Techniken, die Methodiken, irgendwie in deinen Alltag irgendwie mit hineinzuzwängen, da irgendwie einen Spalt zu finden, wo man es noch so reindrücken kann in den geschäftigen Alltag? Oder ist es nicht vielleicht besser, das andersherum zu sehen? Ne? Dass also die Priorität, dass in unsere spirituelle Entwicklung, das spirituelle Entfalten, das Bhavana, das geistige Entfalten, dass das die Priorität sein sollte. Und die anderen Dinge, das, was wir tun im Leben, sind dem untergeordnet, sind dem praktisch dienlich. Ne? Und das hat durchaus dann manchmal auch, bringt die Notwendigkeit mit sich, dass wir vielleicht auch dann strukturelle Veränderungen vornehmen in unserem Leben, wenn wir das dann erkennen, wenn wir diese Dringlichkeit erkennen. Von daher ist also diese Dringlichkeit, dieses Samweka, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in der dharmischen Betrachtung. Und diese Emotion Samweka wird sehr oft auch dann noch in einem Atemzug genommen mit einer anderen, die heißt Passada, Samweka und Passada. Und Passada ist so eine Klarheit und innere Zuversicht, die man bekommt, die sich einstellt, wenn man die Priorität gesetzt hat, wenn man das anerkannt hat. Aha, so sieht's aus. Das ist meine oder unsere existenzielle Situation. So in der Welt der bedingten Phänomene. Die bedingten Phänomene, das ist unser Körper, das ist auch unser Geist, das ist alles, was um uns herum ist. Da gibt es keine Sicherheit, da gibt es keine wirkliche Zuflucht. Also die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, dass ich meine Prioritäten ganz klar im Bereich der Dhamma-Praxis setze. Und dann kann ich von daraus eben mein Leben gestalten. Ich muss wenn man nicht im Kloster lebt, man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, man muss sich um seine Familie kümmern und so weiter und so fort. Aber das kann so oder so geschehen. Das kann man völlig einnehmen und übernehmen. Und wir werden quasi vom Leben gelebt, könnte man sagen. Das Leben lebt uns. Die Bedingungen, die äußeren Bedingungen, die Bedingtheiten leben uns. Wir sind praktisch nur Rädchen im Getriebe. Oder wir können die Sache umdrehen. Und wir leben unser Leben. Wir leben unser Leben bewusst. Wir setzen die Prioritäten und sagen, was wichtig ist, was an erster Stelle ist und was an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle ist. Das hat dann auch eine ganz andere, natürlich für uns selbst, eine ganz andere Lebensqualität. Also von daher ist so dieser Aspekt, deswegen habe ich diese Geschichte erzählt von diesem Anjan. Nicht, dass wir jetzt wiederum uns suggerieren müssen, wir müssen auch solche Erlebnisse haben, Denn da kommen durchaus auch wieder vielleicht kulturelle Aspekte mit rein. Solche Geschichten hört man in Asien sehr häufig. In unseren Breiten sind sie eher seltener, solche ungewöhnlichen Geschichten zu hören und Leute, die also solche eindrücklichen Visionen haben. Aber trotzdem, auch wir können uns das vielleicht auf eine andere Art und Weise klar machen, was wirklich unsere existenzielle Realität ist. Wo wir eigentlich mittendrin sind und mittendrin schwimmen. Und wenn ich über Schwimmen spreche, kommt mir dieses Bild, ich habe dieses kleine Bild unten aufgehängt, vielleicht haben einige von euch das gesehen, von dem Fisch in dem Fischbecken und dem Ozean dahinter. Das hat mir eine der Nonnen aus dem deutschen Kloster in Süddeutschland zugeschickt, einen Tag vorm Retreat. Ich dachte, das ist ein schönes Sinnbild ebenfalls für unsere Situation. Der Fisch, der arme Fisch, der in diesem Glasbecken schwimmt, dem bleibt nichts anderes übrig, als immer in einer Runde zu schwimmen. Obwohl er eben das Meer in Sichtweite hat. Da ist der freie, offene Ozean, das Meer und eben der, wie es in dem Zitat heißt, der vielversprechende Geschmack der Freiheit, der salzige Geschmack der Freiheit, aber innerhalb dieses Beckens unerreichbar. Und für mich ist also dieses Kreisen in dem Becken eben ein Bild für das, was wir tun, was wir im Buddhismus als Samsara bezeichnen, im Samsara-Kreisen, also im Daseinskreislauf. Das ist ein Begriff, der sehr häufig auftaucht und verwendet wird. Manchmal auch anders umschrieben. Aber Samsara bedeutet praktisch, wir kreisen unter der Macht unserer Gewohnheiten. Wir sind Opfer praktisch unserer Gewohnheiten, unserer schlechten Gewohnheiten natürlich. Und wenn wir von denen hauptsächlich bestimmt werden, in unserem Denken, Fühlen, Verhalten und so weiter, dann geht es immer nur rund. Manchmal geht es ein bisschen nach oben, wenn wir irgendwie förderliche Bedingungen schaffen, manchmal geht es dann wieder nach unten, wenn wir uns an negativen Emotionen und Gefühlen hingeben und darauf agieren. Aber wir kreisen immer rund, wir sind immer innerhalb eines ganz bestimmten, begrenzten Kontexts. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, was in der tibetischen Tradition immer im Eingang von Klöstern hängt, um Rat des Lebens. Übrigens haben wir eins hier vorne im Treppenhaus, ist nicht so deutlich sichtbar. Es ist auch das Lebensrad, wo eine Gestalt dargestellt wird, eine grimmige Gestalt, mit Raffzähnen und Klauen und Glubschaugen, furchtbar Schreckensgestalt, die so ein Rad in der Hand hält. Und dieses Rad ist ein Spiegel. Es hält einen Spiegel in der Hand, und den Spiegel hält dieses Wesen uns ins Gesicht. Und das Wesen heißt König Yama, also König des Todes. Und in diesem Spiegel sind dann so bestimmte Abläufe dargestellt. Der äußere Ablauf, das wäre jetzt zu viel, wenn ich da ins Detail ginge, zeigt den bedingten Entstehungszusammenhang, Paticca Samuppada, wo wir also eben auf der Macht unserer Gewohnheiten immer im Kreis laufen, immer wieder. Die Verblendung ist der erste Aspekt, der führt zu bestimmten Dynamiken und Erfahrungen, die uns gefangen halten, eben unter dem Einfluss von Verblendung und Unwissenheit. Immer wieder neues Leid, neue Frustration, neue Enttäuschung, immer wieder neuer Tod, neue Geburt und so weiter und so fort. Und der nächste innere Kreis zeigt die verschiedenen Daseinsbereiche, die in der buddhistischen Kosmologie erwähnt werden. Da sind auf der einen Seite natürlich in der Mitte ist es der Menschenbereich, und da gibt es die unteren Bereiche und die höheren Bereiche. Die unteren sind dann, da wird das Tierreich dargestellt, dann gibt es die hungrigen Geister und die Höllenbereiche, wo dann die gruseligsten Szenen dargestellt werden, wo Wesen aufgespießt werden, geröstet und gebraten werden und mit Pfeilen durchbohrt, so richtig schön gruselig. Wie so ein Bild von Hieronymus Bosch, kennt ihr das Bild? Ja. Der kommt dem ziemlich nah. Und sowas gibt es eben auch in der buddhistischen Ikonografie schon sehr, sehr lange. Und es ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern natürlich in der buddhistischen Lehre wird auch davon gesprochen, von diesen Daseinsbereichen. Rational westlich orientierte Menschen finden das dann manchmal etwas schwierig, das gleich zu akzeptieren und zu glauben. Gott sei Dank sagt niemand, du musst glauben, sondern es sind Reflexionsmöglichkeiten, die durchaus auf Realitäten hinweisen. Und ob man sich jetzt zum Beispiel die Hölle vorstellt, als wirklich so, wie es auf den Bildern dargestellt wird, wo man schön geröstet, gebraten, gevierteilt und sonst wie durchlöchert wird, das ist eine Sache. Oder ob man sich es einfach vorstellt, wie wir, wenn wir intensivstes Leid erfahren, ne? Wenn wir wirklich in einer leidvollen Situation stecken, wo wir das Gefühl haben, es hört nicht auf. Es tut so weh und es hört nicht auf. Und ich möchte, dass es aufhört, es hört aber nicht auf. Und das sind dann natürlich oft nicht die kleinen Dämonen und Teufelchen, die da vor uns stehen, mit ihren Spießen und Pfeilbogen und so weiter, sondern es kommt aus unserem eigenen Geist, es kommt aus unserem eigenen Herzen. Aber es gibt nicht nur die gruseligen Sachen, die hungrigen Geister, das sind so das Sinnbild für Nimmersatt, denn das in uns, die Impulse in uns, die nie genug kriegen können von vielleicht den Dingen, die wir mögen, die wir begehren, wo wir sehr starkes Verlangen für empfinden und vor allen Dingen auch die Haltung haben, ich muss nur das richtige Objekt finden oder die Objekte häufig genug wechseln, dann werde ich endlich an einen Punkt der Zufriedenheit kommen, im Reich der Sinne oder im Reich überhaupt der Materie. Und darauf weisen die hungrigen Geister hin. Und die werden oft dargestellt als Wesen mit riesigen Bäuchen, langen Hälsen, dreimal so lang wie ein Schwan und nicht so großen Mündern. Und die haben einen unglaublichen Appetit, weil dieser riesige Bauch einfach nie voll wird. Ne? Die sind ständig am Futtern, ständig am Knabbern, aber es dauert so lange, bis das durch den langen Hals nach unten kommt, dass also nie das Gefühl der Sättigung eintritt. Und es hat nie das Gefühl, ach ja, jetzt bin ich erfüllt, jetzt. Wunderbar. Nicht mehr, ich brauche nicht mehr, ich brauche nichts mehr. Ich bin an der Erfüllung meiner Wünsche angelangt. Das können wir auch nachvollziehen, oder? Dass wir manchmal Perioden haben, Episoden haben in unserem Leben, wo wenigstens ansatzweise so etwas, solche Dinge uns beherrschen und bestimmen in unserem Verhalten. Oder wenigstens in unserem Fühlen. Aber dann gibt es auch eben Nun gut, im letzten, anderen, dritten, unteren Bereich sind die Tiere. Die Tiere stehen für das Instinkthafte in uns. Wir haben auch eben genauso Körper wie, ne, wie die, vergleichbar mit tierischen Körpern. Da sind Instinkte am Werk, der Überlebensinstinkt, der sexuelle Instinkt und so weiter. Der Instinkt, sich nähren zu wollen, nähren zu müssen, um diesen Körper am Leben zu erhalten. Das sind ganz natürliche Instinkte. Und wenn man das nicht steuert, wenn man keine Steuerungsinstanz hat und nur diesen Instinkten ausgeliefert ist, dann wird es grimmig, oder? Dann wird es nicht so angenehm in dieser Existenz. Und dann können wir sogar manchmal erleben, wie Menschen sich verhalten, nicht wie Tiere, sondern noch sogar unterhalb der Tiere. Und das dann noch gefärbt ist mit einem gehörigen Maß an negativer Emotion. Menschen können zu einer Brutalität fähig sein, zu einer Grausamkeit. Das würden Tiere niemals fertigbringen. Ne? Wenn wir uns überlegen, die Tiere, die von anderen Tieren sich ernähren müssen, also lebendige Nahrung brauchen, das geht meistens ziemlich schnell. Die ist meistens auch eingebaut, genau dazu zu packen, zuzubeißen, sodass das Leben der Beute möglichst schnell zu Ende ist. Ich habe manchmal ein paar Zweifel gehabt, als wir noch eine Katze hatten, weil die manchmal die Mäuse so in die Luft warf. Und ich dachte, das ist aber grausam. Ne? Wie kann sie diese arme Maus so quälen? Aber natürlich die Erklärung ist, es ist nicht beabsichtigt. Ne? Es ist so ein spielerischer Impuls. Also es gibt auch den Instinkt des Spielerischen scheinbar im Tierreich, wo man sich nicht gewahr ist, dass man also diesem anderen Wesen jetzt nicht unbedingt Annehmlichkeiten bereitet. Aber normalerweise, was man so im Tierreich beobachten kann, ist also, dass Tiere nicht grausam sind, wenn sie ihre Beute erlangen wollen, sondern möglichst schnell, ne, das Leben dieses Wesens beenden, um sich dann davon ernähren zu können. Aber auch, selbst da, nicht besonders appetitlich anzusehen. Das ist nicht etwas, was wir erbaulich finden. Und dann in die oberen Daseinsbereiche sind so die himmlischen Bereiche. Metaphorisch könnten wir sagen, das sind die Erfahrungen, die wir machen können, wenn wir sehr erhabene geistige Erfahrungen machen, also wenn es eine Meditation, wenn wir in Bereiche kommen, die nicht alltäglich sind, wenn unser Geist sich sehr vertieft, sehr sammelt, eine tiefe Ruhe, eine Stille eintritt, wenn wir das Gefühl haben, dass aus unserem Innern heraus eine tiefe Freude entsteht, eine Genugtuung entsteht. Manchmal sagt man, spricht von Piti Sukha in Pali, so wie Glücksgefühle, Glückseligkeitsgefühle sogar und ein Gefühl der Erbauung. Piti, was ist das deutsche Wort für Piti? Entzücken, genau, Entzücken kann entstehen sogar. Ne? Das ist dann mehr so die Analogie zu den himmlischen Bereichen. Die himmlischen Wesen haben keine grobstofflichen Körper, die Engelchen, die schweben dahin. In der buddhistischen Kosmologie haben wir jetzt alle möglichen Etagen von Himmelswesen, die verschiedenste Formen des Glücks erleben. Es gibt die sinnlichen Devatas, die noch in der Sinnessphäre hängen. Und dann gibt es diejenigen, die oberhalb der Sinnessphäre angesiedelt sind, die einfach nur reine Glückseligkeit erfahren. Ihre Körper sind feinstofflicher Art. Und die brauchen nur einen Gedanken zu hegen der Glückseligkeit und wups, stellt sich auch gleich das Gefühl ein. Und diese Lebenszeiten dieser Wesen sind unglaublich lange. Da spricht man von Äonen, von Zeitaltern, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also das sprengt einfach jeglichen Begriffsrahmen. Aber es gibt ein Manko. Und dieses Manko ist, sie sind ebenfalls in diesem Daseinskreislauf. Das ist zwar die oberste Etage, aber die karmischen Resultate können reifen, Ursachen können zu Bedingungen führen und heranreifen, so wie Paka, wie wir sagen, was dann wieder dazu führen kann, dass es wiederum eine Etage tiefer geht. Das kann die Menschenwelt sein, oder es kann sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Von daher sind auch diese Wesen einfach aufgrund der Tatsache, dass es immer noch diese Existenzbereiche von Vergänglichkeit durchzogen sind und nicht wirklich verlässliches Glück, verlässliche Erfüllung bieten, ist immer noch unbefriedigend. Aber um dieses Bild noch zu Ende zu führen, und jetzt geht es noch weiter ins Innere, ins Zentrum dieses Spiegels, dann kommt nochmal so ein kleiner Rundlauf, da sind einfach nur Wesen dargestellt, die entweder nach oben gehen oder nach unten. Aufgrund ihres Handelns, ihres Kammas, geht es entweder in die oberen Etagen, ne, in die feineren Bereiche, in glücklicheren Bereiche, oder in die unglücklichen, schmerzhaften Bereiche nach unten. Und dann kommt der Kern der Geschichte, der ist in der Mitte, in das Zentrum, also die Antriebskraft dieses ganzen Rades, was wir da vor uns haben, sind drei Gestalten, drei Tiergestalten, ein Hahn, ein Schwein und eine Schlange, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Und die symbolisieren Gier, Hass und Unwissenheit, Gier, Hass und Verblendung. Das ist die Triebkraft, die Antriebkraft des Rades von Samsara, was uns in diesem Daseinsrad herumkreisen lässt. Und daher eben die Aufforderung, aus diesem Daseinstraum von Samsara zu erwachen. Und auf diesen Bildern kann man immer wunderschön sehen, da wird meistens eine Buddha-Figur dargestellt, die schwebt oberhalb des Spiegels, oberhalb auch von König Yamas am Himmel, wird meistens dann so eine stehende Buddha-Figur dargestellt, eben als Symbol für ein Daseinszustand, könnte man sagen, der nicht an den Daseinskreislauf gebunden ist, außerhalb dessen ist. Und das ist natürlich der wichtige Hinweis. Ansonsten wäre das eine ziemlich deprimierende Angelegenheit, ne, in diesen Spiegel zu schauen und nur das zu sehen. Oh mein Gott, wie komme ich aus dem raus? Ne? Geht es mir zwar vielleicht mal temporär ein bisschen besser. Und wenn wir das eben auf unsere menschliche Erfahrung übertragen, diese Bilder, ne? Eine himmlische Erfahrung, eine wunderschöne Meditationserfahrung oder so, wie lange dauert die von unserem realen Zeitempfinden her? Ne? Das geht normalerweise sehr, sehr kurz, ist sehr, sehr schnell. Auch wenn wir Momente des Zeitlosen erfahren, das ist dann die subjektive Wahrnehmung, es geht sehr, sehr schnell vorbei. Ne? Einfach weil sind kaum drin, schon sind wir wieder draußen. Ne? Während auf der anderen Seite des Spektrums ein paar Momente von wirklich intensivem Schmerz, psychischen Schmerz oder auch körperlichen Schmerz mit der entsprechenden negativen Reaktion darauf, ein paar Minuten können sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlen, oder? Das ist so wie wir das subjektiv für uns registrieren. Von daher also, auf diese Art betrachtet, ne, könnte man zu dem Schluss kommen, das wäre doch mal wirklich der Mühe wert, dieser Dynamik ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Also zu untersuchen, was sind die Triebkräfte, die mein Verhalten, mein Denken, Fühlen, Handeln antreiben. Und dann kommen wir in einen weiteren wichtigen Bereich hinein, dass wir Karma und Vipaka betrachten. Karma, also unser Wirken, unser Handeln mit Sprache, physisches Handeln, aber sogar natürlich dort, wo die Dinge entstehen, in der Meditation, weil unsere Betrachtung feiner wird, dann schauen wir auch dahin, wo die Impulse entstehen, die entstehen in unserem Geist. Wie ich gestern schon oder irgendwann heute Morgen vielleicht gesagt habe, es geht immer vom Groben ins Feine. Wir kümmern uns zunächst einmal um die Dinge, die uns davon bewahren, dass wir irgendwie völlig über die Stränge schlagen und Dinge tun, die uns sehr leid tun, die auch sehr in den Konsequenzen sehr schmerzhaft sind. Und dann geht es dahin, wo jegliche karmische Impulse entstehen, also wo Wille entsteht, wo eine Absicht entsteht, eine Intention entsteht. Und das ist in unserem Geist. Ne? Vom Geiste gehen die Dinge aus. Ne? Und die Konsequenzen, die Resultate von heilsamem Handeln, ne, da folgt uns eben die entsprechenden Resultate, wie das Bild, was im Dhammapada da erwähnt wird, sind wie der Wagen, den Ochsen vom Ochsenkarren folgt, ne? Zwangsläufig. Und bei den unheilsamen Impulsen, wenn wir unheilsames, gewaltvolles, grausames handeln, dann folgt ebenfalls die Konsequenzen, wie uns unser eigener Schatten folgt, wenn wir draußen in der Sonne unterwegs sind. Ne? Wir können dem nicht davonlaufen. Das ist einfach eine natürliche Gesetzmäßigkeit. Also die Lehre von Kamma und Vipaka, unserem Wirken, Handeln mit Körper, Rede und Geist und den entsprechenden Konsequenzen, man könnte sagen, es ist ein universelles Gesetz, ne? Naturgesetz. Es ist nicht irgendetwas, was irgendjemand erfunden hat oder als tolle Philosophie, neue Philosophie oder so. Der Buddha hat es auch nicht erfunden, sondern er hat darauf hingewiesen, ne? Sich diese Gesetzmäßigkeiten direkt in unserer eigenen Erfahrung anzuschauen. Wo kann ich sie auswendig machen? Ne? Wo lässt es sich bemerken? Wo entstehen die Impulse, die mich zum Heilsamen führen? Und wie kann ich die stärken und fördern? Da kommen wir dann in den achtfachen Pfad hinein. Das rechte Bemühen. Ich kann das, was noch nicht in Heilsamen aufgestiegen ist, fördern, entwickeln, entfalten. Und das, was bereits da ist, das kann ich bewahren, mir bewahren für mein Leben, für die Zukunft. Und umgekehrt, was an Unheilsamen noch nicht da ist, das versuche ich gar nicht erst, dass es überhaupt aufsteigen kann. Und was an negativen Unheilsamen da ist, versuche ich Möglichkeiten zu finden, wie ich mich davon lösen kann oder wie es sich von mir lösen kann vielmehr. Und auf diese Art und Weise ist Kamma und Vipaka ebenfalls eine der Überlegungen, der Betrachtungen, die unseren Geist dann zur Spiritualität, zum Dhamma, zum Buddha-Dhamma führen können. Ne? Ich glaube, solche Belehrungen würden auch Menschen verstehen, ohne dass man überhaupt buddhistischen Jargon bemüht oder die buddhistische Lehre bemüht. Das ist eigentlich so offensichtlich, oder? Das ist eigentlich eine völlige, leicht einsehbare Lehre oder Weisheit. Und trotzdem, wie viele Menschen handeln entgegen dieser Gesetzmäßigkeit, machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, was die Konsequenzen sind von ihrem Handeln. Denken Sie, Sie kommen damit davon, wenn Sie andere Menschen grausam behandeln? Denken Sie, das hat keine Wirkung, am Ende geben Sie den Körper ab und erfolgt nichts mehr? Das ist ziemlich naiv, so zu denken, oder? Aber mit ein bisschen mehr Vertrautheit mit der eigenen geistigen Beschaffenheit, eben mit den feineren Aspekten unserer, der Art und Weise, wie unser Geist sich bewegt und wo wir die Resultate, karmische Resultate auch betrachten können, sogar in milderer Form. Wir können ja bemerken, wenn wir einen aggressiven, grausamen Gedanken haben, was das unmittelbare Resultat ist. Da brauchen wir gar nicht jemand anders zu fragen. Wir können bemerken, wenn wir eine Eifersuchts- oder Neidattacke haben, was das Resultat ist. Wenn wir diese Gedanken ein bisschen genährt haben, uns daran nur ein paar Minuten verloren haben, was ist das Resultat? Also ich fühle mich nicht so gut damit. Sowohl was den unmittelbaren Impact angeht, als auch was die Verbindung zu dem Bildhaber von mir selbst, wie ich von mir selbst gerne erscheinen möchte. Als Mönch zum Beispiel. Als Mönch hat man natürlich naturgemäß recht hohe Ideale. Aber die werden natürlich dem wird natürlich nicht immer entsprochen in dem, was ich innerlich erlebe. Ne? Das mögen manche denken, manche Menschen mögen das denken, das sind die Mönche. Die schweben nur so immer im Raum ihrer Ideale dahin und denen kommt nie ein negativer, unangenehmer Impuls. Nee, das Gegenteil. Also ich spreche jetzt für mich, aber ich kann auch durchaus die Wir-Formen nutzen. Ne? Aber der Unterschied ist, wie einer meiner Lehrer immer so schön sehr gern sagte, we're working on it. Ne? Wir arbeiten dran. Es ist nicht so, dass wir das einfach so schleifen lassen und sagen, oh, so bin ich halt und bin halt, habe eine Tendenz zum Aufbrausen, zum Neid. Ich bin halt so gestrickt irgendwie, kann man nichts machen. Muss mich halt so akzeptieren, wie ich bin. Nee, muss ich nicht. Ich muss mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Auf eine Art. Eine andere Art schon. Ne? Gestern habe ich gesagt, alles zu akzeptieren, so zu erscheinen, wie es ist. All die Dinge so zu erlauben, zu sein, wie sie sind. Ja, aber der Hintergedanke dabei ist, damit ich sie näher ins Visier kriege, dass ich erkennen kann, was ich überhaupt habe. Ne? Und wenn ich dann eben sehe, dass es eben unheilsame, abträchtige Impulse sind, dann wünsche ich mir, dass ich weiß, was ich zu tun habe, ne? Dass ich denen nicht auf den Leim gehe, dass ich denen nichts, ne? Negativität zu erfahren ist schon schlimm genug, aber denen noch etwas Negatives beizumengen, etwas hinzuzufügen, durch eigene Zusatzkommentare und dramatisieren und so weiter, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dieser Hinweis eben ist so gemeint, ne? Genau in dem Sinne gemeint, dass wir klar erkennen können, was sich manifestiert. Denn wir haben keinen Einfluss darauf, was im nächsten Moment kommt, wie ich gestern auch schon darauf hinwies. Ne? Aber in dem Moment, wo es da ist, wo es auf der viel zitierten Türschwelle ist, da besteht die Möglichkeit, einen konstruktiven Bezug herzustellen. Oder eben, man lässt sich davon tragen. Ne? Diese Möglichkeit besteht dann. Und jetzt sage ich noch einen Aspekt, den wollte ich noch anschließen, sind so diese vier Aspekte, die den Geist so in Richtung Spiritualität, den Dhamma ausrichten. Also die Samsara ist eins, Tod, Vergänglichkeit, Kamma und Wirken und die Konsequenzen. Und das vierte, was noch übrig bleibt, das wird normalerweise mal an erster Stelle erwähnt, das ist unsere kostbare Geburt, so wird sie bezeichnet, kostbare Menschengeburt, also die Würdigung dessen, was wir haben jetzt. Wir sind als Mensch jetzt in dieses Leben hineingeboren, als Mann, als Frau, in dieses Leben gebracht worden. Und dieses Leben ist kostbar. Das ist nicht selbstverständlich. Da sind ebenfalls, an der buddhistischen Lehre sagt man natürlich, das sind karmisches Saatgut gesät worden, dass überhaupt diese Geburt im Bereich der Menschen stattfinden kann. Und das Besondere eben, das zeichnet den Menschenbereich aus, in diesem großen Daseinskreislauf ist, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, Weisheit anzuwenden. Ja, die Höllenwesen können es nicht, haben so viel Schmerzen, wenn man total im Schmerz aufgelöst ist, da ist keine Weisheit. Da ist nur au, 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 au. Autsch. Und wenn er in Glückseligkeit herumfliegt, schwebt man eben in den wunderschönen Gefühlen der Glückseligkeit, des Entzückens. Wir sind entzückt von dem, was wir erleben. Ist auch nicht unbedingt einladend zum Reflektieren und zum Bemühen von Weisheit. Deswegen ist also die Menschengeburt kostbar auch, weil sie uns praktisch genau diese Möglichkeit anbietet. Wir können in diesem Existenzbereich unsere gesamte Erfahrung unter die Lupe nehmen, sowohl die schönsten Erfahrungen, die erbaulichsten, als auch die schmerzhaftsten, unangenehmsten, die instinkthaften Impulse und so weiter und so fort. Und wir können darüber reflektieren. Diese Gabe haben wir, diese Fähigkeit haben wir. Also vorausgesetzt, wir sind natürlich organisch gesund und haben auch eine einigermaßen normale Persönlichkeitsentwicklung hinter uns gebracht. Natürlich gibt es auch im Bereich der Menschen Geburtwesen, die ja so da behindert sind, eben dieses Potenzial auszuschöpfen. Ich sehe sie dann oft eher als Möglichkeiten an für die anderen, diesen Wesen zu helfen. Und vielleicht wollen uns diese Wesen auf etwas hinweisen, dass wir unser Mitgefühl, unsere liebevolle Zuwendung jetzt einbringen können, ne? Um den Wesen, die also nicht diese Möglichkeit haben, den Geist voll zu entfalten, etwas Hilfestellung zu leisten. Aber für die meisten Menschen, von denen, da kann man durchaus davon ausgehen, dass sie also die Ausrüstung haben. Auch wenn wir davon ausgehen, die meisten, wenn sie sich selbst fragen, sagen, ach ja, es könnte besser sein. Meine Eltern hätten mir mehr Liebe geben können oder sollen. Und ich hätte günstigere Bedingungen vorfinden können in der Gesellschaft, eine bessere Ausbildung haben können. Oder ich hätte einen idealeren Partner finden können und so weiter und so fort. Wie wir also mit den Dingen hadern können, die das Leben uns bringt. Aber ich denke, im Grunde genommen haben wir alles, was es braucht, ne? Um diesen geistigen Weg zu gehen. Wir müssen es nur tun. Wir müssen es nur eben unter solchen Gesichtspunkten hier unsere Prioritäten recht setzen. Und dann kommt das schon, ne? Wenn unsere Prioritäten gesetzt sind, dann wird sich das Entfalten und Entwickeln des Geistes, des Herzens, das wird dann vonstatten gehen. Es kann gar nicht anders, ne? Weil wir die Richtung vorgeben. Wie schnell das dann geht oder wie langsam, wieder eine andere Frage. Und dann kommen viele Aspekte mit rein. Und viele von uns sind immer wieder aufgefordert, sehr viel Geduld zu haben, auch mit sich selbst, um auch eben durch die Phasen zu gehen, die für uns herausfordernd sind. Aber gerade die Herausforderungen, ne, das sind, glaube ich, habe es gestern Abend erwähnt, das sind so die Dammatore, ne, was wir sehen können. Das sind Möglichkeiten, uns denen zu stellen, die Hintergründe vielleicht ausfindig zu machen, die unterschwelligen Beweggründe, die unser Handeln und Denken und Fühlen bestimmen, und dann lernen, diese belastenden Impulse loszulassen. Und dieses Loslassen, was auch ein Klassiker ist im buddhistischen Jargon, das passiert natürlich nicht aufgrund eines Willensimpulses, weil ich das will. Klar, jeder möchte das loslassen, was unangenehm ist, was schwierig ist, sondern es passiert aufgrund von Einsicht und Verstehen, unmittelbarer Erkenntnis, ne? Aha. Und dann lassen uns diese belastenden Dinge los, dann lassen uns Gieras und Unwissenheit los, einfach weil wir sie erkannt haben als nicht von Substanz, nicht von wirklicher Substanzhaftigkeit, sondern sind einfach nur Eindrücke, ne? Muster, die oft den Eindruck haben, als ob wir das sind, ne, aufgrund der Dichte, in der sie vielleicht erscheinen, in die sie sich aneinanderreihen. Manche Leute sind so davon überzeugt, von der grundlegend negativen Natur ihres Herzens, einfach weil sie so viele negative Gedanken und Gefühle haben. Aber das ist eben eine Täuschung. Ne? Und bei näherer Betrachtung können wir sehen, dass diese Dinge, die sich da manifestieren und zeigen, einfach nur Gewohnheiten sind. Denkgewohnheiten, Fühlgewohnheiten, ne, an die wir uns über Jahre gewöhnt haben. Und dann irgendwann ziehen wir dann diese Konsequenz. Ja, da ist irgendwas grundsätzlich mit mir im Argen. Irgendwas stimmt da nicht. Aber vielleicht ist es nur das, was nicht stimmt, unser Blickwinkel, ne, dass wir es nicht richtig im Visier haben. Dass wir davon ausgehen, wir sind diese Eindrücke, die durch unser Herz ziehen. Das bin ich. Ich bin dieser, ne, Mensch mit all diesen negativen Verhaltensgewohnheiten, Denkgewohnheiten, Fühlgewohnheiten. Also wir nehmen das höchst persönlich, überaus persönlich. Und wenn wir das tun, natürlich sind wir gefangen. Ne? Dann sind wir dieser Fisch in der Schale, der immer im Kreis schwimmt. Zwar das Meer irgendwo im Blick hat, aber aufgrund eben des Rotierens im Kreis keinen Zugang hat, ne? Keinen Zugang zur Freiheit, zur Unbegrenztheit unseres Herzens, zur ursprünglichen Reinheit unseres Herzens. Ne? Davon geht man im Buddhismus eher aus, dass unser Herz in seiner Ursprünglichkeit nur überschattet ist von den Geistestrübungen, und wenn die durchschaut sind und erkannt sind als das, was sie sind, dann kann sich, ne, das ungetrübte, erwachte Herz manifestieren. Ne? Das ist einfach dann ebenfalls, man könnte sagen, natürliche Konsequenz, ne, von dieser Art und Weise des Zugangs, dieser Art und Weise, wie wir uns unseren eigenen inneren Zusammenhängen widmen.